Moin Lukas.
Moin Lutz, grüß dich.
Dass das heute noch klappt. Eigentlich habe ich gedacht, wir lassen die Leute einfach mal im Ungewissen, aber wir haben jetzt hier gerade eine Dreiviertelstunde gebraucht, um die Technik herzurichten. Und dann ging es los und ich habe mich erstmal an irgendeinem Korn verschluckt und hatte einen Hustenanfall. Also es kann eigentlich ab jetzt nur noch bergauf gehen. Folge 35, was haben wir mitgebracht?
Ein ganz, ganz mini bisschen Tagesgeschäft aus der Bundesliga, aber hauptsächlich natürlich EM.
Würde ich auch sagen, ein paar Entscheidungen sind schon gefallen, ein paar Entscheidungen stehen vor der Tür. Wir gehen rein, Folge 35, Couch Capitanos, here we go. So, also kann jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel schief gehen, weil auch wenn ihr das alle nicht mitbekommen habt, das war hier gerade ein richtiger Hassel und ich habe ungefähr 24 Mal meinen Rechner neu gestartet, bis das Aufnahmeprogramm ging. Aber jetzt hört ihr uns, habt ihr uns auf den Ohren, das hat alles geklappt und ihr habt quasi nichts davon mitbekommen. Der Hassel war nur auf unserer Seite. Ein ganz schöner Hassel war das gestern Abend auch, oder? Um da direkt mal zur DFB-Elf überzuleiten. Hast du dir das Spiel angeguckt? Das ist eigentlich eine blöde Frage, ne?
Das ist eine saudumme Frage, aber ich beantworte sie natürlich trotzdem ganz brav. Ja, ich habe es mir angeguckt. Und oh ja, Hustle, ist das das richtige Wort? Es kommt schon irgendwie hin. Es war ein hartes Stück Arbeit. Von daher ist es, kann man es, glaube ich, als Hustle bezeichnen.
Ja, es hat sich auf jeden Fall deutlich mehr nach Arbeit angefühlt als die anderen Spiele, auch wenn gegen Ungarn konnte man schon sehen, okay, ist nicht jedes Spiel wird jetzt so ein Zuckerschlecken wie gegen die Schotten, die uns einfach mit offenem Visier begegnet sind und dafür auch die direkte Quittung bekommen haben. Gegen Ungarn war es ja auch schon mal die ein oder andere Szene richtig gefährlich. Da hatten wir mal ein bisschen Glück und mal hatten wir Manuel Neuer. Aber ja, gegen die Schweiz sah das sehr lange sehr zäh aus und dann ja auch zu Recht, muss man wirklich sagen, die Schweizer haben es sehr gut gemacht, zu Recht in Rückstand geraten. Auch ich habe jetzt heute nochmal das Bild gesehen, es war ja auch wieder, also viel knapper Abseits geht halt nicht. Die Fußspitze von Rüdiger hat das Abseits aufgehoben, sonst wären wir dann noch mit einem blauen Auge davongekommen. Aber ja, die Schweiz insgesamt, ich hätte denen das nicht so gut zugetraut, dass sie wirklich gegen Deutschland so wenig zulassen. Weil ja, die anderen beiden Gegner in der Gruppe haben wir selber auch gemerkt, das sind jetzt nicht die stärksten gewesen, aber muss man wirklich sagen, haben sie gut gemacht.
Definitiv. Also, dass es jetzt der stärkste Gegner in der Gruppe werden würde, das hat, glaube ich, jeder kommen sehen. Das ist jetzt nicht so überraschend, dass man jetzt hier die Schweiz nicht mit 3 Toren Unterschied aus dem Stadion fegen würde, war jetzt auch kein wahnsinnig kranker Take. Dass es am Ende dann doch so schwergängig aussah teilweise. Gut, das mag vielleicht den einen oder anderen überrascht haben. Ich finde, was durchaus geholfen hat, war sich die kompletten Nachberichte auch anzugucken und auch heute noch mal so ein bisschen in die PKs, beziehungsweise in die Infos und Interviews reinzuhören. Denn das ist mir, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber mir ist das in den ersten 20, 30 Minuten des Spiels nicht direkt offensichtlich aufgefallen, dass die Grundformation ja die gleiche war mit einem 4-2-3-1, also ähnlich wie oder genauso wie in den ersten beiden Gruppenspielen, aber die taktische Ausrichtung in diesem 4-2-3-1 eben ein bisschen anders ausgesehen hat. Konkret bedeutet das, dass Kimmich sehr hochgeschoben hat, sich schon fast auf die halbrechte Mittelfeldposition hat fallen lassen, vor allen Dingen im Pressing. Rüdiger dafür ein bisschen mehr nach rechts außen geschoben hat und Andrich sich zwischen Rüdiger und Tah hat fallen lassen. Und wenn man das jetzt im Nachhinein in der Analyse so sieht, ja, dann denkt man sich so, ja, stimmt, klar, so war das ja. Live ist mir das so nicht aufgefallen, zumindest nicht in Halbzeit 1. Und das fand ich auch gut, dass Nagelsmann und Co. das auch nochmal erläutert haben und gesagt haben, wir wollten dieselbe Elf aufs Feld schicken, wir wollten auch die Grundformation 4-2-3-1 nicht ändern, aber wir wollten trotzdem etwas ausprobieren, von dem wir der Meinung sind, dass es im Laufe des Turniers nochmal nützlich werden könnte, je nachdem, auf welchen Gegner wir treffen. Und das fand ich war dann schon für die Spieler anspruchsvoll. Aus meiner Perspektive und für den Zuschauer erst recht. Auf einem sehr, sehr hohen Niveau Ausprobiererei. Und von daher, vor dem Hintergrund muss ich sagen, ist es in Ordnung. Und ehrlicherweise glaube ich auch, dass das Spiel jetzt zur rechten Zeit kommt. Also so ein Spiel willst du natürlich jetzt nicht in den K.O.-Spielen abliefern. Du warst sicher durch. da ist es schon in Ordnung und vielleicht hilft das jetzt auch der Mannschaft im Entwicklungsprozess durch das Turnier. Wie siehst du es?
Ja, finde ich eigentlich auch okay, gerade auch durch das späte Tor von Füllkrug, was natürlich dann nochmal irgendwie so ein Push auch sein kann, zu wissen, okay, wir haben ja heute nicht das beste Spiel gemacht, aber trotzdem haben wir heute nicht verloren. Und in so wäre das jetzt ein K.O.-Spiel gewesen, hätte man sich zumindest in die Verlängerung schon mal gerettet. Das heißt, man kann auch spät noch so in so einem Spiel zurückkommen und ja, verliert es dann nicht einfach, weil es lag jetzt nicht daran, dass man irgendwie zu wenig vom Spiel hatte, zu wenig Ballbesitz hatte, zu wenig Möglichkeiten für, um sich Chancen rauszuspielen. Daran lag es ja nicht. Also, dass wir irgendwie dominanten Fußball spielen können, das hat man jetzt auch wieder gesehen. In der einen oder anderen Szene war es natürlich hinten ganz schön löchrig, gerade wenn ich irgendwie direkt nach dem 0-1 die Szene nochmal mir in Erinnerung rufe, wo wir fast direkt im Anschluss das 2-0 kassieren, weil ja, ein steiler Ball gespielt wird und der Stürmer im 1 gegen 1 sich durchsetzen kann. Ich finde es auch okay, dass wir das jetzt nicht gewonnen haben. 3 Siege aus einer Gruppenphase, das passiert auch nicht so häufig und dann ist man irgendwie vielleicht auch schon zu euphorisch und geht zu leichtfüßig durch dieses Turnier und ich glaube auch, das war ein ganz guter Schuss von Bug. Dass die Schweiz jetzt auch keine Laufkundschaft ist, das ist ja irgendwie, hat man jetzt, spätestens jetzt weiß man das. Ich bin sehr gespannt, wie die sich schlagen werden, wenn das von der Konstellation so ungefähr weitergeht, wie man das bisher gesehen hat, werden die ja im Achtelfinale auf Italien treffen. Finde ich dann schon mal ein ganz geiles Duell, es sei denn natürlich Italien verliert gegen Kroatien, wovon ich jetzt aktuell nicht ausgehe. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich finde es okay, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben, trotzdem zurückgekommen sind, nochmal ein extra Push. Und bin auch sehr gespannt jetzt, das finde ich, also erstmal finde ich es auch irgendwie gut zu sagen, hey, wenn das zu einem anderen Zeitpunkt im Turnier nochmal wichtig ist, dann testen wir das jetzt, weil wir sind auf jeden Fall weiter. Es ist der erste Härtetest gewesen gegen die Schweiz und dann einfach zu gucken, können wir das auf dem Niveau auch in einer anderen Konstellation spielen lassen, finde ich eigentlich okay. Ist jetzt irgendwie noch glücklich ausgegangen, hättest mir die Frage nochmal gestellt, wie ich das gefunden hätte, wenn wir verloren hätten, hätte ich gesagt, weiß ich nicht, ob das jetzt hätte sein müssen und man am Ende irgendwie unglücklich im Achtelfinale schon auf die Engländer trifft, je nachdem, was die machen. Dann hätte ich das vielleicht auch irgendwie anders bewertet, aber so finde ich es jetzt erstmal okay und bin jetzt auch sehr gespannt auf die Umstellung, weil da werden welche kommen müssen. Minimum auf der Innenverteidigerposition, weil Tah sich die zweite Gelbe abgeholt hat und Rüdiger, so wie es aussieht, sehr wahrscheinlich auch ausfallen wird. Mhm. Das heißt, ja, wir starten da wahrscheinlich mit Schlotterbeck und Anton und da muss ich ehrlich gestehen, das klingt für mich jetzt noch nicht nach Abwehrbollwerk und Maldini und Nesta auf der IV. Das klingt für mich eher nach ja, Bundesliga-Alltag und weiß ich nicht, ob das so das Richtige ist für ein Achtelfinale.
Mhm. Das sind jetzt also mehrere Themen irgendwie, steckt ganz viel im Spiel drin. Vielleicht mal angefangen beim Gegner. Also die Schweiz hat es nicht schlecht gemacht, das haben wir schon festgehalten. Ich finde trotzdem richtig, was du sagst. Die haben uns jetzt auch nicht an die Wand gespielt. Ne? Die hatten am Ende, glaube ich, 4-5 Torschüsse. Das Wenige, was sie produziert haben, war halt dann gefährlich und da muss man dann ja auch so ehrlich sein und sagen, das haben wir dann auch zugelassen und letzten Endes haben wir, glaube ich, vor dem Spiel auch kurz zugeschrieben, war das ja auch ein spannendes Thema, ne? Wie wird denn jetzt die Defensive das erste Mal geprüft von einem stärkeren Gegner, wie wird denn die Defensive jetzt agieren, denn wir wissen ja alle, eine Defensive brauchst du, um am Ende auch so einen Titel zu holen und das fand ich schon fast spannender als das Offensive vor dem Spiel. Jetzt nach dem Spiel muss ich sagen, okay, viel zugelassen haben wir nicht, dass dann da einer durchrutscht, wenn man noch das Abseitstor auch dazu nimmt, vielleicht zwei. Das passiert wahrscheinlich gegen jeden Gegner. Auch die Ungarn und die Schotten hatten irgendwie so Halbmöglichkeiten. Aber was ich als Erkenntnis dann, und da hat die Schweiz auch einen großen Anteil dran gehabt, um beim Gegner zu bleiben, viel erschreckender fand, war, dass wir offensiv so furchtbar wenig zu Ende gebracht haben. Wir hatten mehr Ballbesitz, wir hatten mehr Torschüsse, aber die Qualität der Torschüsse ist überschaubar gewesen. Ich finde, wir haben es im Vergleich zu den ersten beiden Spielen überhaupt nicht gut geschafft, die Tiefe so anzuspielen, wie wir sie hätten anspielen müssen, um wirklich in der Box dann auch in gefährliche Abschlussposition zu kommen. Und das ist natürlich auch der Tatsache geschuldet, dass da hinten zeitweilen zwei ganz gestaffelte oder echt eng gestaffelte Fünfer- bzw. Dreierkette gestanden hat, wo es super schwierig war, dann auch die Tiefe anzuspielen. Aber da war weniger Bewegung auf unserer Seite. Also die Räume aufzumachen, um Spieler reinzulassen, das hat irgendwie nicht so gut funktioniert wie in den ersten beiden Spielen. Das hat die Schweiz extrem gut gemacht. Von daher, und das spielen ja auch keine, das sind ja keine Postboten, die da spielen, ne? Also, keine Ahnung, mal mit dem Kapitän angefangen, der ist deutscher Meister geworden und mit Sicherheit einer der stärksten auf seiner Position in Europa. Dann hast du irgendwie die halbe Mannschaft vom FC Bologna da rumturnen, die eine gute Runde in Italien gespielt haben. Akanji ist auch nicht blind und Sommer hat auch schon mal irgendwie international abgeliefert.
Absolut. Ne?
Also das ist jetzt ja auch, wie du schon sagst, keine Laufkundschaft.
Nee, absolut ein vernünftiger Gegner, der, wie du auch schon erwähnt hast, einfach jetzt vielleicht zu einem guten Zeitpunkt kommt, dass man da schon mal irgendwie den kleinen Zeh ins Wasser gehalten hat, was das bedeutet jetzt in der K.O.-Phase, weil die Gegner werden jetzt erstmal nicht schlechter werden. Vielleicht im Achtelfinale, wenn wir Glück haben, stoßen wir irgendwie noch auf einen schlechteren Gegner als die Schweiz. Okay, aber das ist dann wirklich das letzte Spiel. Und ab dann kommen halt die ganz großen Brocken. Und deswegen, ja, ich finde tatsächlich, wir hatten ja auch so diese zwei, drei Gelegenheiten, vor allem per Kopf, Havertz zwei, dreimal eigentlich gut zum Kopfball gekommen. Mhm. Und ja, das kannst du jetzt hinterher kannst du das natürlich leicht sagen, ja, was wäre denn gewesen, hätte da jetzt Füllkrug gestanden, der nun einfach ein unfassbar gutes Kopfballspiel hat. Havertz hat aber auch kein schlechtes Kopfballspiel. Das war in den Szenen vielleicht einfach ein bisschen unglücklich. Aber trotzdem, wenn man sieht, wie viele Flanken wir geschlagen haben, dann ist das eben auch einfach ein probates Mittel, wenn man gegen sehr kompakte, teilweise Fünferketten steht, mit sehr gut getretenen Flanken auch einfach mal einen reinzumachen. Weil wir haben 21 Flanken geschlagen und davon sind aber 29%, oder was heißt, ich weiß gar nicht, ob das ist, glaube ich, sogar ein gar
guter
kein schlechter Wert.
Ein guter Wert, ja.
29% ein guter Wert. Und wenn man die dann auch irgendwie ein, zweimal vernünftig abnimmt, ja, dann kann das einfach wirklich auch ein probates Mittel sein, weshalb ich auch hoffe, dass zumindest im Achtelfinale wir auch die Abwehr, auch wenn es schmerzlich ist, die noch weiter umzubauen. Aber ich denke mir, wenn du zwei Spieler austauschst, kannst du auch noch einen dritten austauschen, ist auch egal. Weil Raum, der hat eigentlich genau das gezeigt, wofür er auch meiner Meinung nach in dem Kader steht, weil das ist der beste Flankenspieler, den wir haben im Kader. Das ist einfach sein Ding. Gute Flanken schlagen, das hat beim Tor, dann hat man es auch gesehen. Und wenn wir dann die Kombination Raum-Füllkrug auf dem Platz haben, dass wir meine beiden Wechsel, die ich neben der Innenverteidigung vorschlagen würde, Havertz raus, Füllkrug rein und hinten noch Raum, weil ich glaube, qualitativ ist der nicht viel schlechter als Mittelstädt, bringt aber eben noch diesen, ja, oder lass ihn minimal schlechter sein, vielleicht insgesamt, aber durch diese Flankenqualität könnte das eben einfach wirklich noch so ein bisschen dieser Dosenöffner sein, der uns jetzt gegen die Schweiz ja lange gefehlt hat, bis es dann doch geklingelt hat. Aber ich sehe das ähnlich wie du. Mich hat es auch ein bisschen die Euphorie auf jeden Fall dämpfen lassen, dass wir uns wenig bis gar keine ganz klaren Chancen rausgespielt haben, auch wenn ich ehrlich gesagt für das Halten gegen Bayer, also ich hätte da auf jeden Fall einen Elfmeter gezeigt, aber habe ich dir auch während des Spiels schon bei WhatsApp geschrieben, ich war sehr unzufrieden mit dem Schiedsrichter, weil, weiß ich nicht, das, ja, ich bin Freund von laufen lassen, aber auch denn nicht irgendwie alles. Also weiß nicht, der Schweizer hatte beide Arme um Bayer und lässt sich fallen und zieht ihn mit runter. Und selbst wenn er, also auch selbst wenn Bayer von sich aus ein bisschen fällt, weil irgendwie in der Bewegung zum Ball, okay, aber er kann auf jeden Fall schon mal nicht in dem Tempo zum Ball gehen, wie er es vielleicht gewollt hätte, weil er eben von beiden Armen, mit beiden Armen umklammert war. Das fand ich ein bisschen unglücklich, auch wenn das jetzt nicht irgendwie dafür das heißen soll, dann hätten wir das Spiel ja easy gewonnen. Das mal einfach da rausgelassen, aber da muss ich wirklich sagen, da habe ich nicht verstanden, was der Schiedsrichter da gesehen hat, dass er sich, dass sie es auch gecheckt haben und trotzdem entschieden haben, das reicht nicht. Fand ich komisch.
Witzig, ich glaube, da sind wir das erste Mal ein bisschen unterschiedlicher Meinung, weil ich finde es okay, dass er den nicht gegeben hat. Ich hätte den jetzt nicht gerne gesehen. Ich muss zugeben, also ich versuche mir gerade die Szene nochmal vor Augen zu führen. Was mir dabei nicht mehr hundertprozentig in Erinnerung ist, ob Bayer im Absprung war oder ob er mit beiden Füßen auf dem Boden stand und im Prinzip in die Sinkbewegung mit reingegangen ist. Ich glaube, so war es nämlich. Und dann, das finde ich, macht schon nochmal einen Unterschied. Wenn Bayer jetzt wirklich aus den Knien rausgegangen wäre in eine Sprungbewegung, um zum Kopfball anzusetzen und dann so gehalten wird, ich glaube, dann gibt's auch Elfmeter. Weil dann ganz offensichtlich ist, dass er deswegen den Ball überhaupt nicht erreichen konnte. So muss ich sagen, ist es schon völlig in Ordnung, dass er nicht gibt. Ich hätte natürlich gerne irgendwie einen Elfmeter bekommen, einfach das Tor zu haben oder die Chance auf ein Tor. Aber wenn man auch die ganze Linie des Spiels beachtet, dann ist es schon okay so, meiner Meinung nach.
Ja, es ist jetzt kein Skandal, dass es diesen Elfmeter nicht gab. Ich hätte ihn gepfiffen. Punkt. Ich hätte ihn einfach gepfiffen, weil ich glaube, man hat schon für weniger einen Elfmeter gesehen, für weniger halten, gerade in der Szene, wo es zum Ball geht. Aber ja, also er ist jetzt nicht am Boden festgehalten worden, weil er gerade in die zweite Etage zum Kopfball hochsteigen wollte. Das nicht. Die waren beide schon so in dieser Bewegung, irgendwie einen Schritt zum Ball. Und dann fallen sie mehr oder weniger, aber wenn man die TV-Bilder sieht und er wirklich den Spieler, also wenn der Bayer einfach mit beiden Armen umarmt, dann ist das grundsätzlich, würde ich sagen, einfach schon mal ein Foul. Du kannst ja nicht den Spieler einfach festhalten. Es war kein Skandal, dass man den nicht gibt. Ich hätte ihn gegeben und dann kann man das Thema auch eigentlich schon abhaken, weil am Ende muss ich auch sagen, das 1-1 geht ja total in Ordnung. Also wenn man sich die Statistiken anguckt, dann sieht man dominierende DFB-Elf. Wenn man das Spiel aber gesehen hat, dann hat das nicht unbedingt ausgedrückt, weil wir dann eben doch hinten anfällig sind für solche schnellen Stürmer, schnelle Konter. Aber das liegt da eben auch in der Natur des Spiels, dass Nagelsmann spielen lässt, weil ja teilweise die Innenverteidiger irgendwie im letzten Drittel des Spielfelds stehen. Dass man dann ab und zu mal einen schnellen Konter gegen sich bekommt, ja, ist halt so. Dafür hat es halt eben auch die Vorteile, dass wir absolut drückend sind und uns genug Chancen herausspielen, sodass wir dann eben normalerweise auch das Spiel 2-1, 3-1 gewinnen. Das war in dem Fall nicht so und das sind dann das auch eben genau die wunden Punkte, mit denen man Deutschland halt wehtun kann. Wenn wir das Tor lange nicht machen, ja, dann ist ja irgendwann auch das Adrenalin bei den Gegnern da, dass die eben alles reinwerfen, um dieses eine Tor dann zu verteidigen.
Ja, und also ich finde, man muss schon nochmal einen Unterschied machen. Ne? Es gibt Spiele, da spielst du irgendwie, also es gibt Spiele, da hast du dieselben Statistiken vorzuweisen wie jetzt Deutschland gestern. 19, 20, 25 Torschüsse, viel Ballbesitz, eine gute Passquote etc. Und die Qualität der Chancen ist enorm gut. Du hast einfach das Gefühl, der Ball will heute nicht rein, aber trudelt am Pfosten vorbei, dreimal Aluminium und so weiter und so fort. Das hatten wir alles nicht. Und das ist eigentlich das, was mir so ein bisschen ja, Sorgen gemacht hat. Ist jetzt vielleicht zu viel Negatives. Aber das fand ich dann doch überraschend, dass wir uns diese klaren Sachen, dass wir einfallslos waren und diese klaren Dinger nicht rausgearbeitet haben. Und klar, da führt eins zum anderen. Das ist ja auch alles eine Kausalkette. Ich habe das schon früh im Spiel, hatten wir auch zugesprochen. Fand ich auffällig, dass Mannschafts- oder spielerübergreifend der erste Kontakt einfach nicht richtig gut war, meinem Empfinden nach. Und das hast du dann auch gemerkt. Jeder hat irgendwie länger gebraucht, einen Ball zu verarbeiten, ihn da hinzulegen, wo er ihn hinhaben will und so weiter und so fort. Das war in den ersten 2x90 Minuten deutlich, deutlich besser. Und was dann das eben schon angesprochene tiefe Anspielen angeht, quasi nicht vorhanden. Also ich hatte auch das Gefühl, als das Tor fiel, es war sowohl auf dem Rasen als auch auf den Rängen, irgendwie war sich niemand so richtig sicher, wie man jetzt jubeln soll oder wie man es jetzt bejubeln soll. Also klar, Füllkrug hat sich irgendwie aufgebauscht und war da voller Selbstbewusstsein, hat das auch ausgestrahlt, so hier bin ich, ich habe euch den Arsch rettet. Aber es war jetzt auch nicht, dass alle völlig explodiert sind in die Kurve. Auf den Rängen war es auch eher so ein, ja, endlich, aber auch irgendwie zu wenig und wollten wir nicht eigentlich gewinnen. Und die Art und Weise, weißt du, was ich meine? Es war irgendwie auch ein komischer Torjubel von allen Beteiligten irgendwie.
Ja, am Ende ist es ja auch okay. Das war jetzt irgendwie kein überragendes Spiel, trotzdem den Punkt geholt, Gruppensieg. Und es ist ja auch okay dann, ne?
Ja.
Also man muss jetzt auch nicht jedes Spiel 3-0 gewinnen. Ich finde es am Ende völlig okay, diesen Punkt da mitzunehmen, auch wenn es kein schönes Spiel war. Mit der Leistung werden wir nicht ins Finale kommen, wenn wir das so abrufen in anderen Spielen oder nicht abrufen, was wir in den zwei ersten Spielen gezeigt haben und uns wirklich viele Chancen erspielt haben, weil wir haben da vorne abschlussstarke Spieler. Wenn du die aber nicht in Szene bringst, dann bringt es halt wenig. Ist das erste Mal, dass dieser Plan, der in den ersten beiden Spielen sehr, sehr gut geklappt hat, jetzt so nicht aufgegangen ist, aber ja, so ist das in einem Turnier, ne? Also gab selten, glaube ich, Europameister, die wirklich irgendwie durch die Gruppenphase marschiert sind und danach auch alles deutlich weggeschossen haben. Ein, zwei knappe Spiele hast du pro Turnier immer dabei, die darfst du nicht verlieren, kommst du weit. Und ja, muss man einfach hoffen, dass wir in den nächsten Spielen das wieder besser abrufen können und dann, das Potenzial ist ja da, das haben wir jetzt schon gezeigt. Jetzt geht es darum, die eben das Potenzial auch eben gegen bessere Gegner abzurufen.
Ja, definitiv.
Ja.
Hast du zu dem Spiel noch was? Es ist ja sonst noch ein bisschen was passiert.
Zu dem Spiel, für mich passt es erstmal. Mögliche Gegner für uns heißen jetzt England, Dänemark, Slowenien und Serbien, weil in der Gruppe einfach noch alles offen ist. Das erfahren wir aber erst am Mittwoch.
Ja.
Sind mit Mittwoch, ne? Ja, korrekt. Am Mittwoch morgen.
Dienstag.
Morgen 21 Uhr.
Ja.
Ja, korrekt. Also morgen Spätabend wissen wir Bescheid, auf wen wir treffen. Ansonsten schon weiter sind Portugal, die haben den Türken gar keine Chance gelassen, 3-0 inklusive Slapstick-Eigentor. Da ist die Euphorie der Türken, glaube ich, sehr schnell gebremst worden, weil, ja, sehr dominantes Spiel von Portugal. Spanien ist schon weiter, da geht es nur noch um den Gruppensieg, wobei, ich glaube, den haben die auch schon sicher, ne? Weil sie gegen Italien gewonnen haben. Ja, die sind auch schon Gruppenerster. Und die Schweiz ist natürlich weiter und Deutschland sind weiter. Raus sind schon Schottland. Die haben gestern noch ein ganz, 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 ganz spätes Tor gefressen, nachdem das Spiel auch lange unterbrochen war. Ich glaube, 90 plus 10. war es dann am Ende, weil ein Spieler von Ungarn mit dem schottischen Torwart zusammengeknallt ist. Das sah in den TV-Bildern völlig harmlos aus, in der normalen Geschwindigkeit. Aber als man sich die Bilder dann angeguckt hat, hat man wirklich gesehen, wie stark die da zusammengerasselt sind. Oberarm und Kopf des Ungarn, das sah gar nicht gut aus, aber ich glaube, erste Entwarnung auf einem gewissen Level gibt es, also mehrere Knochenbrüche und Gehirnerschütterung, ja, hätte auf jeden Fall noch schlimmer ausgehen können, aber sieht wohl soweit alles stabil aus, nachdem der Spieler vom Platz getragen wurde, gute Besserung auf jeden Fall dahin und die Polen sind auch schon raus, war irgendwie fast zu erwarten dieses Jahr, oder? Oder hattest du die Polen irgendwie noch auf einem ganz kleinen Zettel als Geheimtipp?
Also erstmal auch gute Besserung an Barnabas Wager. Wir haben ja ganz kurz schon über ihn in der letzten Folge gesprochen, als die ersten Tore des Turniers in die Geschichtsbücher geschrieben wurden. Er hatte ein schönes Kopfballtor gemacht am ersten Spieltag in Köln gegen die Schweiz, glaube ich, war es. Gegen die Schweiz. Ja. Zweite Frage, Polen, nee, also von denen habe ich überhaupt nichts erwartet, ehrlicherweise, und auch nichts bekommen. Das geht auch spurlos fast schon an mir vorbei. Also ich habe jetzt.
Ja, aber dann Lewandowski kann sich jetzt auch endlich wieder um seine TikTok-Tänze kümmern, ist doch auch schön. Der Mann wird nicht älter, der will vielleicht auch noch eine zweite Karriere starten und da gibt es bestimmt das ein oder andere. Den einen oder anderen TikTok-Trend, den er da nochmal verarbeiten kann, finde ich auch okay.
Ja, also da muss ich sagen, ist mir das Aus von den Schotten näher gegangen, wenn man das so sagen darf. Das klingt jetzt emotionaler, als ich es meine. War einfach die schottischen Fans, die hätte ich gerne noch im Turnier behalten. Aber was die ungarischen Fans da nach diesem späten Tor abgerissen haben, das finde ich halt einfach brutal geil. Auch dazu haben wir, glaube ich, schon mal irgendwie ein, zwei Silben verloren in einer anderen Folge. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Also dieses Torfeld und die Hintertorkamera ist eigentlich das, oder das, was hinterm Tor passiert, ist das eigentlich Interessante. Da fallen die Fans wie bei The Walking Dead übereinander die Tribüne runter vor lauter Freude. Und das ist einfach nur herrlich. Also, und das bei einer EM, ne? Das ist kein Clubspiel gewesen, kein Champions League, kein was weiß ich nicht. Das ist einfach eine EM, wo die eine oder andere Nation, und da schließe ich uns mit ein, per se Probleme hat, überhaupt Stimmung auf die Tribüne zu bekommen.
Ja.
Und das finde ich einfach nur, da gibt mir das Herz auf. Von daher, ja.
Super gut, ja. Gute Überleitung auch zu meinem nächsten Thema, was ich hier auf jeden Fall noch kurz mitbringen wollte. Ich hatte nämlich das große Glück, bei einem Spiel zu Besuch sein zu dürfen in Hamburg.
Ja.
Georgien gegen Tschechien. Und lass uns erstmal über die Stimmung und über das Spiel reden. Das Spiel, ich glaube, wenn man es im Fernsehen geguckt hat, war das sehr mittelmäßig.
Ja.
Im Stadion selber hat es aber richtig Bock gemacht, unter anderem wegen der Stimmung. Also es waren easy 20.000 Georgier und ich schätze mal so 10.000, 15.000 Tschechen. Bei der georgischen Hymne, es war wirklich so laut, die haben inbrünstig da mitgesungen, das war richtig, richtig geil. Und auch diese ganze Choreo, die im Fernsehen einfach wirklich sehr lächerlich aussieht. Wenn du aber im Stadion bist und das dann siehst, wie sich so langsam aufbaut, ich fand's richtig geil. Ich fand's richtig, richtig gut. Gleichzeitig ist natürlich auch in Hamburg der Stadionsprecher, der auch beim HSV da ist, den ich einfach sehr gut finde. Der hat das auch gut gemacht. Und das war ein richtiges Fußballfest. Also wirklich gepilgert von zu Hause zu Fuß dorthin gelaufen zum Stadion. Das ist ungefähr so eine Stunde. Und ja, so ab eine halbe Stunde vorher siehst du halt schon überall die Fans aus allen Richtungen kommen. Und also Deutsch habe ich gefühlt auf dem Weg zum Stadion fast gar nicht gehört, weil ich hätte gedacht, es sind noch mehr Fans, so wie wir, die eigentlich unbeteiligt sind, weder für das eine noch das andere Team. Es waren unfassbar viele Tschechen und Georgier. Es hat richtig, richtig Bock gemacht. Es war, wenn wir jetzt das die spielerische Qualität mal rausnehmen, es war ein richtiges Fußballfest, muss ich wirklich sagen. Und es war selten und für mich ungewohnt, weil wir kennen das aus deutschen Stadien, da ist 90 Minuten ist das Support, egal wie das steht. Ob das 5-0 steht, ob das 5-5 steht. Ja, denn es ist hier und da an der einen oder anderen Stelle ein bisschen lauter. Aber es gibt halt diesen durchgehenden Support. Und bei dem Spiel Georgien gegen Tschechien und vielleicht auch bei anderen EM-Spielen, im Fernsehen kommt es natürlich nicht so rüber. Es ist ungewohnt, dass so stark kollektiv aufs Spiel reagiert wird. Also, dass wirklich jeder gehaltene Ball des georgischen Torwarts, der eine gute Partie gemacht hat, wurde einfach unter tosenden Applaus einfach bejubelt. Als das Tor aberkannt wurde, was Tschechien erzielt hat, Logic per Hand, als das zurückgenommen wurde, das hat sich angefühlt, als hätten die gerade den EM-Titel geholt. 20.000 Georgier einfach komplett ausgeflippt, dass dieses Tor zurückgenommen wurde. Das war schon richtig, richtig cool und hat richtig Bock gemacht. Und umso mehr freue ich mich jetzt auf das Viertelfinale, was wir dann noch zusammen gucken werden in Hamburg. Das ist schon, bin ich jetzt fast ein bisschen traurig, dass ich das bei anderen Turnieren noch nie erlebt habe. Es war tatsächlich das allererste internationale Pflichtspiel, was ich in meinem Leben gesehen habe. Ich war noch nie bei einer EM oder WM im Stadion und das war schon, ich muss das häufiger machen. Also ich werde mich beim nächsten Mal, ich habe mich schon um Karten bemüht, aber beim nächsten Mal muss ich wirklich alle Hebel in Gang setzen, um mir möglichst viele Spiele reinzuziehen, weil das macht ja so Bock.
Ja, also ich höre ganz viel von dem, was du sagst. Ich freue mich natürlich auch auf das Viertelfinale, was wir dann in Hamburg im Stadion sehen werden. Im Moment, oder wenn wir Glück haben, wenn wir ganz viel Glück haben, dann sehen wir Portugal gegen Holland?
Das ist möglich. Oder
Niederlande Frankreich gegen Portugal.
Nee, also Frankreich gegen Türkei wäre auch möglich. Niederlande gegen Türkei wäre möglich. Oder eben Niederlande, Portugal, Frankreich, Portugal. Diese Konstellationen sind auf jeden Fall alle noch möglich, weil jeweils Erster und Zweiter aus den beiden Gruppen aufeinandertreffen können, wenn die dann natürlich erstmal ihr Achtelfinale gewinnen. Also da ist noch ein langer Weg zu gehen. Aber das Potenzial für dieses Viertelfinale in Hamburg ist gigantisch, möchte ich sagen. Gigantisch.
Ja, also die Franzosen brauche ich jetzt nicht. Das ist auch von der Stimmung her irgendwie so wie bei uns. So. Nur, dass die alle so eine Hähnchenmütze aufhaben, wo du so an den Schnüren ziehen kannst und dann bewegen sich die Beine. Kennst du die? Aber egal. Anderes Thema.
Oh Gott.
Übrigens, kurze Side-Note, dass du sagst, der georgische Schnapper hat ein wirklich gutes Spiel gemacht. Das ist kein Zufall, denn wie ich jetzt auch im Verlauf des Turniers lernen durfte, ist der Typ eins der größten im Europa gehandelten Torwarttalente, Mamardashvili, spielt nämlich beim FC Valencia und ist mit seinen 23 Jahren auf dem Radar vieler großer Vereine in Europa. Also das ist wohl, ich hatte den nicht so auf dem Schirm, bin ich ganz ehrlich. Die letzten Georgier, die ich irgendwie auf dem Schirm hatte, die haben alle noch beim SC Freiburg gespielt, gefühlt.
Ja, und das Skitischvili, Kobiaschvili, Jaschvili und Tobiaswili.
So, ja. Tick, Tick und Track. Also das ist auch schon eine Ecke her, von daher sau spannend, ja.
Ja, er hat auch eine richtig gute Partie gemacht. Das ist ein Hühne, der passt da gerade so ins Tor rein.
1,99, Junge. 1,99.
Laut Transfermarkt 1,97.
Ah, der Kicker schreibt 1,99.
Ja, wem vertrauen wir da jetzt?
Das ist schwierig. 2 Zentimeter sind 2 Zentimeter.
Ich würde sagen, müssen, ja, oh ja, die können wichtig sein.
Okay, wir reden über Fußball.
Aber wem erzählst du, dass das ein großes Torwarttalent ist, Lukas? Ich spiele leidenschaftlich Fußballmanager. Der ist mir natürlich ist
der auch schon das eine,
der ist mir das ein oder andere Mal schon ins Netz gegangen. Der gute Georgi, der ist nämlich wirklich nach 3-4 Jahren auf jeden Fall einer der Top 5 Torhüter in dem Spiel. Deswegen, aber schon auch krass irgendwie, dass ein Torwart 35 Millionen wert ist. Das ist schon irgendwie, ist ja schon crazy. Das
ist eine Ansage. Also sag mal, wie hast du denn gesessen? Zwischen Georgien oder Tschechien oder weder das eine noch das andere?
Ich saß auf der georgischen Seite. Okay, cool. Zwischen uns, wir saßen jetzt nicht direkt in dem Block. Ich weiß gar nicht, welche Blöcke alles für Georgien vorgesehen waren. Ich saß im HSV-Stadion über dem Fanshop in der Ecke. Mhm. Also in der Ecke von Nord zu Ost. Mhm. Und hatte damit guten Blick auf die georgischen Fans auf der Nordtribüne, die sehr gebündelt saßen und gleichzeitig auch einen guten Blick auf die tschechischen Fans auf der Südtribüne. Und die Tschechen hatten aber einen geilen Jubel. Die haben immer irgendwie irgendwas gesungen und dann sind auf einmal alle gesprungen. Ich weiß nicht, ich habe es nicht verstanden, weil es war tschechisch, aber soweit konnte ich mir das irgendwie zusammenreimen, dass sie irgendwas gesungen haben, so nach Motto, und jetzt springen wir alle. Und dann ist wirklich das ganze Stadion, alle Tschechen aufgestanden und sind dann wirklich einfach irgendwie so für eine halbe Minute gehüpft. Das war auf jeden Fall sehr entertaining. Mhm. Wenn ich auch sagen muss, dass die Georgier mich definitiv mehr beeindruckt haben, weil ich habe eine Smartwatch und die hat mir angezeigt, als die Hymne gesungen wurde von Georgien, dass ich in einer zu lauten Umgebung bin, weil das waren 97 Dezibel. Hm.
Das ist natürlich, also da geht schon was aufs Ohr, so ist es nicht.
Da geht was aufs Ohr, ja, das war gute Stimmung auf jeden Fall. Ich muss sagen, bisher, das, was ich jetzt erlebt habe, der Einlass und so, das hat alles top funktioniert, aber spätestens, als ich dann an der Kasse stand und mir irgendwie was zu essen, was zu trinken holen wollte, habe ich auch gedacht, so, okay, da geht die Laune vielleicht doch minimal in den Keller, weil irgendwie für eine Bratwurst ein Brötchen 6 €, für eine Brezel auch 6 € und für eine Cola 6 €. Boah, ja, weiß ich nicht. Und dafür, die haben da nicht mal irgendwie große Zapfanlage oder so, für Bier schon. Aber manchmal haben die das ja auch für Softdrinks, ja, wobei das ist eigentlich eher selten. Aber also du siehst halt einfach vor deinen Augen, die nehmen eine 0,5 Cola-Flasche, machen die auf, kippen die in den Becher und nehmen dann da 6 € für.
Ja, schönen Dank.
Ja, schönen Dank auch. Ihr habt da gerade 20 Cent Wareneinsatz. Ja. Und jetzt kredenzt ihr mir das hier schönen Aufguss in meinen Becher für 6 €. 3 € Becherpfand und dann gehst du da irgendwie für 3 Wurst und 3 Bier, gehst du da mit 48 € von der Kasse. Schönen Dank auch.
Meine Güte, ey. Wusstest du übrigens, das hat die Deutsche Bahn mich jetzt veröffentlicht, beziehungsweise im Radio kam es, glaube ich, dieser Tage. Die Deutsche Bahn setzt jetzt zu Zeiten der EM so viel Bier im Bordbistro beziehungsweise on board um wie noch nie, nämlich einfach 100% mehr. Und der Lieblings Snack oder das, was am meisten von der Speisekarte bestellt wird, ist Bratwurst und Brötchen.
Ja gut, das ist ja auch eine absolute Gewinnerkombination, ne?
Also
ich wusste, das hätte ich jetzt auch nicht sagen, weiß, dass es eine Currywurst gibt im Bord, ja, im Bobi.
Check.
Aber Bobi Bratwurst im Brötchen wusste ich tatsächlich auch nicht. Aber ja, das ist natürlich für Fußballfans eine absolute Gewinnerkombination. Auch wenn man ja jetzt schon die ersten Stimmen hört und auch die Times schon einen Bericht geschrieben hat, so Leute, vergesst alles, was ihr über effiziente Deutsche gedacht habt. Die EM ist organisatorisch bisher eine Katastrophe. Und auch gestern vor dem Deutschlandspiel wurde der Organisator oder einer der Mitverantwortlichen, Philipp Lahm, mal dazu befragt. Und der hat dann ja auch ganz offen mal gesagt, vieles läuft sehr gut. Und ich glaube, also stimmungstechnisch eins mit Sternchen, Fanfeste, die funktionieren. Die Innenstädte sind voll mit Fans. Das ist alles gar kein Problem, aber die Bahn lässt mal wieder zu wünschen übrig und auch, dass nirgendwo mit Karte bezahlt werden kann. Also im Stadion, an den Ständen, an den festen Ständen ja, überall anders keine Kartenzahlung möglich. Und dann kommen Leute aus aller Herren Länder hierher und müssen erstmal Geld umtauschen, obwohl die gewohnt sind, dass sie in ihren Ländern wahrscheinlich wirklich an jeder kleinen Pommesbude mit einer Karte bezahlen können. Das ist natürlich scheiße und hat Philipp Lahm dann auch irgendwie, zumindest die Bahn hat da mit einem Side-Note kritisiert, dass wir da vielleicht in der Infrastruktur in den letzten 20 Jahren ein bisschen was verschlafen haben und man das jetzt merkt. Und das ist, glaube ich, noch milde ausgedrückt.
Also ich bin jetzt gerade kurz hängen geblieben. Wer muss denn hier Geld umtauschen? Ist ja jetzt nicht so, dass Indien mit Rupien hier antanzt. Wir spielen ja immer noch eine Europameisterschaft. Also die meisten werden ja einen Euro auf Tasche haben.
Ja, aber viele ja auch nicht. Also Georgien hat keinen Euro, die Schotten haben keinen Euro, Tschechien hat keinen Euro, Dänemark hat keinen Euro.
Ja, okay.
Polen hat keinen Euro, also das sind schon ein paar und auch die jetzt nicht so weit von uns entfernt liegen, dass sie jetzt hier mal eben kurz rüber hoppen für ein Spiel. Das ist England auch nicht.
Ja,
England,
gut, die sind ja selber schuld, also die Briten. Aber anderes Thema. dafür fahren sie jetzt ja auch wieder nach Hause. Aber anderes Thema. Ich würde ganz gerne nochmal auf ein Spiel, beziehungsweise auch auf eine Szene zu sprechen kommen, und zwar auf die Niederlande. Die Niederlande haben ja gegen Frankreich gespielt. Das war, ich glaube, so eins der Top-Spiele oder auch der Spiele, wo die meisten sehr gespannt hingeguckt haben, weil das theoretisch zwei Titelaspiranten sind, kann man, glaube ich, auch sagen mittlerweile. Die Niederländer überraschen mich positiv im Turnierverlauf, muss ich sagen. Und ich sehe, dass sich da auch irgendwie was zusammenbraut. Also das kann was geben. Und zu sprechen kommen möchte ich, du ahnst es vielleicht schon, auf die Abseits-Tor-Szene, also diesen vermeintlichen Siegtreffer der Niederländer. Ich glaube, Xavi war es, Xavi Simmons, der das Tor gemacht hat, kurz bevor er dann ausgewechselt wurde, also das vermeintliche Tor. Und aberkannt wurde es dann nach Überprüfung durch den Video Assistant Referee, weil ein Holländer die Sicht verdeckt haben soll, beziehungsweise die Sprungbewegung des Torhüters beeinträchtigt haben soll, der sonst die Möglichkeit gehabt hätte, theoretisch zumindest diesen Ball abzuwehren. Also letzten Endes war es, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es Depay war oder
Goldberg. Ja,
kriege ich nicht mehr hin.
Ja.
Die Szene hast du vor Augen, beziehungsweise hast du auch gesehen, richtig?
Sie.
Was sagst du dazu?
Ja, in Theorie, hast du schon richtig gesagt, in Theorie hätte der Niederländer im Weg gestanden, aber der Torwart ist ja nicht mal gesprungen. Also wenn der Torwart jetzt in den Spieler reingesprungen wäre und deswegen nicht rangekommen wäre, hätte ich gesagt, ja, okay. Aber der Ball war viel zu schnell unterwegs, dass der Torwart hat gar nicht richtig reagiert. Und das ist wieder so eine Entscheidung, die ist regeltechnisch zu verargumentieren. Und da ist der Schiedsrichter auf der richtigen Seite und muss wahrscheinlich so reagieren. Weil du kannst am Ende nicht selber als Schiedsrichter sagen, ich dehne die Regel jetzt so aus, dass es so ist, wie es eigentlich vermeintlich fairer wäre. Dafür gibt es halt klare Regeln und deswegen ist es wahrscheinlich am Ende in Ordnung. Aber ja, dann sind die Regeln halt kacke, weil das Tor zurückzunehmen, verstehe ich nicht. In meiner Fußballwelt ist das ein reguläres Tor, weil, wie gesagt, der Torwart macht gar keine Anstalten, auch nur irgendwie da in die Nähe zu springen. Deswegen, ich hätte das Tor auf jeden Fall gegeben. Regeltechnisch hat der Schiedsrichter wahrscheinlich genau die richtige Entscheidung getroffen. Die Entscheidung finde ich dann aber bescheiden.
Ja, es war übrigens Dumfries, der da auf der etwas dumm auf der Linie rumstand. Nein, also hat er sich das nicht sogar selber noch angeguckt? Ist er nicht rausgerufen worden zum Monitor? Das weiß ich nicht mehr.
Aber das kann gut sein, aber auch da, also selbst wenn er sich's anguckt,
aber dann hat er ja eine gewisse Entscheidungstoleranz oder Beweglichkeit auf jeden Fall. Wenn er rausgerufen wird, dann kann er sagen, ja, okay, weiß ich nicht. Ich sehe da aber noch irgendwie.
Aber ist das so?
Würde ich jetzt mal unterstellen, ja. Sonst brauchen sie ja nicht rausrufen. Dann brauchen sie ja nicht sagen, guck sie doch nochmal an. Dann
können sie es ja direkt für ihn entscheiden. Natürlich hätte es irgendwie entscheiden müssen, aber ich würde sagen, bei sowas wie Abseits und der Spieler, dass er im Abseits stand, das ist ja klar. So, und ich glaube, da reicht es halt wirklich von der Regel schon, wenn der in der Nähe steht und theoretisch den Torwart behindert hätte können. Das reicht wahrscheinlich, um es irgendwie.
Sie haben ja argumentiert, dass die Szene so gesehen uncut war, also dass keine neue Spielsituation entstanden ist, wo Dumfries sozusagen aus der Situation gekommen ist. Und dann haben sie auch noch argumentiert, dass die Nähe vom Spieler zum Ball und Torhüter einfach zu kurze Distanz ist und somit auf jeden Fall beeinträchtigend wirkt. Ich bin aber trotzdem bei dir, wenn du jetzt irgendwie selber auf dem Platz gestanden hast als Schiedsrichter, also sagen wir mal, wir tun mal so, als hätte er selbst als Profifußballer mal irgendwie eine Karriere gehabt, der hätte das doch nicht so entschieden. Also das ist irgendwo so ein bisschen so eine Entscheidung gegen den Fußball, weil genauso wie du sagst, hier, wie heißt der Magnon oder was, da der Schnapper von Frankreich, der guckt dem Ding ja nur noch hinterher, als es schon über die Linie ist. Ja, und du willst mir erzählen, dass er den noch gekriegt hätte, also auf gar keinen Fall.
Ja. Das ist ein bisschen einfach extremer, wäre es noch gewesen. Stell dir vor, ein deutscher Spieler hätte beim Spiel gegen Schottland auf der Linie gestanden, neben dem schottischen Torwart bei Füllkrugs Tor, wo der losspringt, als der Ball schon im Netz zappelt. Und da hättest du dann auch gesagt, ja, aber er behindert ihn ja beim Halten, obwohl der keinerlei Chance gehabt hätte. Dann hättest du das auch zurücknehmen müssen. Das ist halt die Regel, bietet es leider an, dass du so entscheiden musst, auch wenn jeder, der schon mal irgendwie auf dem Platz stand und so ein Tor gesehen hat, weißt du ganz genau, schüttelst du mit dem Kopf und denkst so, ja, was soll der Torwart da noch gemacht haben? Also, oder wie soll der in diesen Ball kommen? Hätte er eh nicht geschafft. Und ja, deswegen gibt es das leider her, das Regelwerk. Und deswegen muss es leider so entschieden werden. Find ich finde es super nervig, weil hätte ich gerne gesehen, dass die Niederländer das Spiel gewinnen. Hinsichtlich der Zeit, Lukas, 40 Minuten. Ich habe zwei Sachen im Nacken. Und das ist einmal die neue Folge House of the Dragon und es ist natürlich das Fußballspiel. hast du noch Themen auf deiner Agenda heute?
Ja.
Ich hab eine Frage auf jeden Fall.
Ja, dann mach erstmal deine Frage.
Wen wünschst du dir denn im Achtelfinale?
Da habe ich auch
schon. Auswahl: England, Dänemark, ja. Slowenien, Serbien. Wen wünschst du dir denn am ehesten?
Ich glaube tatsächlich Slowenien oder Serbien. Dänemark wird zu. Also, ich vermute, gegen die Dänen wird es ein Spiel wie gegen die Schweiz. Das ist einfach das gleiche in kariert und das brauche ich jetzt nicht nochmal.
Ja, und England. Dänemark körperlich auch einfach eine Macht, ne? Also, ja, die haben einfach echt so ein paar Hünen da im Kader. Ja.
Und England. Ich würde England, wenn ich mir die Form von England angucke, sofort unterschreiben, blind, ja? Aber. Ich habe einfach das dumme Gefühl, dass wenn wir die jetzt im K.O.-Spiel bekämen, 100% anderes Spiel abliefern würden, die Engländer.
Die wachsen mit ihren Aufgaben,
so,
weil die Qualität ist ja da.
Ja, und ich habe überhaupt keine Lust, gegen England rauszufliegen. Also wirklich gar nicht.
Nee. Also da habe ich immer meine Anekdote dazu ist immer Relegation HSV gegen Hertha, wo im Rückspiel Kevin Prince Boateng von Anfang an spielt und einfach noch mal kurz gedacht hat, er ist jetzt noch mal Prime Zidane, weil der sich nicht die Blöße gibt, abzusteigen mit der Hertha, mit seinem Heimatclub sozusagen. Und genauso ist es auch bei England. Da hast du 10 Engländer, die wollen auf Teufel komm raus nicht gegen Deutschland verlieren. Und dann ist ihnen das auch scheißegal, was Southgate denen in der Kabinansprache sagt. Die sind einfach angezündet. Und deswegen, ich will die auf gar keinen Fall haben im Achtelfinale. Weil, ja, die haben bisher ein absolut enttäuschendes Turnier gespielt. Aber die sind halt einfach von den Spielern her, sind das halt einfach. Ist es der beste oder zweitbeste Kader, den du haben kannst? Wenn die jetzt auch noch irgendwie einen halbwegs vernünftigen Trainer hätten, da brauchst du ja einfach nur irgendeinen Bundesliga-Trainer nehmen. Die werden ja alle besser als Southgate. Also egal, wen du da auf die Bank setzt, die haben alle mehr Verständnis als dieser Mann. Weil, also, dass er sich da echt hinstellt und irgendwie was labert von wegen, wir haben leider keinen natural substitute for Calvin Phillips. Sag mal, ja. Was hat er denn die letzten 2 Jahre für den Fußball geguckt, dass er jetzt denkt, irgendwie Calvin Phillips ist jetzt deren Hoffnung im Mittelfeld? Sag mal, brennt der? Also, ja, ich weiß nicht, wie der da immer noch auf diesem Stuhl sitzt. Ey, das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Und ich hoffe auch nicht auf England, aber wenn, dann möchte ich die einfach auch 3-0 nach Hause schicken, weil das ist ja wirklich einfach nur furchtbar, was sie da abliefern.
Ja. Meine Frage oder mein letztes Thema, was ich mitgebracht habe, sind im Prinzip die kommenden beiden Spiele. Ein Quick-Take. Was tippst du für Albanien gegen Spanien, die übrigens sehr, sehr stark rotieren? Und dazu vielleicht noch eine kurze Anmerkung. José Lu, ich hatte ihn als Joker-Torschützenkönig, also als besten Joker irgendwie getippt vor dem Spiel. Der hat heute Primetime, sag ich dir. Unter anderem kommt
ist aber auch, jetzt kein Joker, ne?
Ja, da müssen wir ja wohl, die Regel können wir an der Stelle ja wohl aufweichen.
Also ich weiß nur, dass ich zu dem Zeitpunkt gesagt habe, dass für mich natürlich der Top-Joker Füllkrug ist.
Und ja,
da bin ich bisher, würde ich sagen, ganz gut im Rennen. Ja, ich hoffe natürlich, dass er kein Spiel startet.
Ja, genau. Eigentum, Grüße raus, gehen raus an Fülle. Grimaldo darf auch ran und Mirino, den wir auch noch kennen aus Dortmunder Zeiten, spielt mittlerweile bei Real Sociedad San Sebastian. Ich bin gespannt. Aber gib mir deine Tipps ab, bevor wir uns hier verabschieden.
Spanien gewinnt das trotzdem.
Mhm.
2-0.
Mhm.
Wilde Rotation. Ich freue mich am meisten über Jesus Navas, der 38-jährige Rechtsverteidiger, der gefühlt seit 30 Jahren spielt. 2-0, die machen das relativ locker, die Spanier.
Und Kroatien, Italien?
Knapper Sieg Italien. Ich glaube, Kroatien wird nach der Gruppenphase dann, wenn sie heute auch verlieren, bisher ist es meine größte Enttäuschung, wenn man jetzt mal von den Engländern absieht, weil die halt einfach 4 Punkte haben, aber bisher ist für mich Kroatien, wie sie bisher aufgetreten sind, die größte Enttäuschung. Ich glaube, das wird sich heute manifestieren. Ja, doch. dass die auch gegen Italien verlieren werden und mit einer sehr guten Truppe ausscheiden werden. Und ich glaube, jetzt dann so spätestens der Abschied von Modric auch stattfinden wird. Und da, die haben eigentlich immer gute Kicker, aber dieses Turnier, da sind dann irgendwie noch zu viel von den Allstars dabei, sehe ich noch nicht. Und ich sehe aber beim nächsten Turnier den neuen Star auf der 10 und das ist Martin Baturina. Der wird schon ein, zwei Mal eingewechselt. Und ich gebe reine Football-Manager-Evidenz, aber das ist eine absolute Maschine und ich glaube, der wird jetzt bald den Schritt nach Europa machen. Also was heißt, der spielt natürlich schon in Europa, aber in einer der größeren Ligen. Und beim nächsten Turnier ist das der neue Modric.
Guter Take. Ich vervollständige es kurz. Ich glaube, Spanien gewinnt 2-1. Die Albaner werden wieder ein Tor schießen. Und ich glaube, ich wage mal was, lehne mich aus dem Fenster und sage, Kroatien gewinnt gegen Italien, denn auch die Italiener rotieren viel, Scamacca nicht dabei, Chiesa nicht dabei, Fratesi nicht dabei, also da wird ein bisschen was anderes auflaufen und ich glaube...
Dann wäre Italien fast raus, ne?
Ja, also Italien würde wahrscheinlich dann als Gruppendritter trotzdem noch mitziehen.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Na, mit,
also wenn,
je nach Tordifferenz dann, klar, ne?
Ja, wenn Italien verliert, dann ist auf jeden Fall Österreich, die auch nur 3 Punkte haben, sind aber mit einem besseren, ja, Stand jetzt dann ein besseres Torverhältnis, je nachdem, wie das Spiel ausgeht. Mhm. Aber Slowakei hat auch schon 3 Punkte, die ganze Gruppe E hat schon 3 Punkte und Gruppe F, Tschechien könnte mit einem Sieg auch noch mehr als 3 Punkte holen. Das wird richtig eng dann. Also Ungarn 3 Punkte minus 3 Torverhältnis wird ganz knapp. Aber wenn Italien verliert, müssten sie ziemlich sicher raus sein.
Ich habe irgendwie, also wie gesagt, ich lehne mich damit weit aus dem Fenster. Die Kroaten haben überhaupt nicht den, also ganz, ganz wenig Gründe dafür geliefert und überhaupt nicht den Anschein erweckt, dass sie das jetzt plötzlich gewinnen gegen Italien. Aber ich baue jetzt einfach mal drauf, dass die sich am Riemen reißen, sich in der Ehre gekränkt fühlen und irgendwie ja sich zusammenraufen. Auf das Spiel bin ich auf jeden Fall gespannter als auf Spanien gegen Albanien.
Ja, das ist, glaube ich, auch qualitativ wird das schönere Spiel, weil auf Augenhöhe die Italiener dieses Jahr auch nicht ganz so stark einzuschätzen, obwohl sie der Titelverteidiger sind. Aber das ist, glaube ich, so ein Spiel auf Augenhöhe. Und aber ich drücke den Italienern die Daumen, beziehungsweise sehe die vorne. Ich drücke da eigentlich niemanden konkret die Daumen, dass ich für den einen oder für den anderen bin, aber glaube, dass Italien sich da durchsetzen wird.
Wir sind gespannt. Wir werden es beobachten und auch in der nächsten Folge wieder darüber berichten. In diesem Sinne, Lutz, ich glaube, wir haben unsere Liste, unsere Zettelchen abgearbeitet und verabschieden uns somit in den Fußballfeierabend, oder?
So machen wir das. Wir haben jetzt noch 32 Minuten, bis wir auf der Couch liegen. Das ist
machbar.
Schaffen wir. Das schaffen wir auf jeden Fall. Bis dahin habe ich hier die Folge zurechtgeschnibbelt, noch einen frechen Text geschrieben und dann ist die Folge im Cyberspace-Internet für euch abrufbar. Und ja, wir sind auch nächste Woche im World Wide Web. Wir sind noch nächste Woche wieder für euch da. Schön, dass ihr dabei seid. Und falls ihr es euch schon aufgefallen ist, dass wir unsere ganzen Rubriken aktuell nicht abreißen, das machen wir wegen der EM. Fokus darauf, deswegen hier und da ein bisschen kürzere Folgen. Aber eben, ja, bei so einem Turnier kann man den Fokus ruhig schon mal darauf lassen, ohne noch kleine Nebenspielplätze aufzumachen. Nach der EM, das schon mal angekündigt, gehen wir auf jeden Fall in die Sommerpause. Da machen wir mal 4-5 Wochen Pause, so 2 Wochen vor Bundesliga-Start gehen wir wahrscheinlich wieder rein. Dann läuft die zweite Liga schon, dann ist es kurz vor DFB-Pokal. Und wir machen uns im Sommer auch noch mal ein paar Gedanken, wie wir das hier alles noch mal mit einem kleinen Feinschliff versehen können für euch. Da haben wir auch mal ein bisschen Pause und ja, dann nehmen wir natürlich wieder großen Anlauf, bevor es in die neue Saison geht. Ich bin schon wieder komplett hyped. Ich habe mir jetzt schon selber so ein, kennst du diese Retro-Fußball-Shirts, wo so ganz viele Bilder von einem Spieler mit so einem riesen Slogan sind?
Ja,
kennst du die?
Ja, kenne ich. Ich hatte so gehofft, okay, dass du jetzt sagst, ich bin so hyped auf die neue Saison, ich habe mir das HSV-Vogelhäuschen gekauft.
Oh, Junge, den Toaster. Nee, aber guck mal, da nehmen wir jetzt die Leute noch mal kurz live mit. Ich leite dir was weiter, ja, was ich mir bestellen möchte. Ich schick's dir bei WhatsApp. Das habe ich mir selber bei Canva gebastelt und ich glaube, ich muss mir das zur neuen Saison bei irgendeinem dieser T-Shirt-Anbieter muss ich es mir bestellen, weil, Junge, es ist einfach komplett fire.
Lounge Underwear Strapsen-Set? Ah, nee, sorry, das war...
Ja,
Alter,
anderer Chat.
Komplett. Das ist... Das Photoshop ich dir besser, Junge.
Nee, das soll ja genau so in dieser Schrammeloptik soll es sein.
Okay, also Freunde, was ihr nicht sehen könnt, was ich aber ertragen muss, ist ein schwarzes T-Shirt Auf diesem schwarzen T-Shirt ist ein wirklich sehr, sehr großes Quadrat. Da wurden keinerlei Anstalten gemacht, das irgendwie schön, bündig, dezent oder sonst was. Das ist ein wirklich viel zu großes Quadrat für dieses T-Shirt, als hätte man das einfach so drauf gefotoshoppt. Und dann ist da in blauer Leuchtschrift ein runder, so ein bisschen wie Microsoft Word Art, so ein Schriftzug, Barbares.
Erleuchtet, der Schriftzug.
Beleuchtet, also so neonblau. Und darunter wiederum sehr schlecht gefotoshoppt, irgendwie 3, 6. Barbares in 7-facher Ausführung, verschiedene Trikots und Aktionen. Alter, das ist
das solid. Ist richtig, das ist richtig gut.
Na gut.
Damit bin ich der King im Volkspark nächstes Jahr.
Ja.
Gut, das reicht jetzt auch.
Ja, das reicht jetzt. Wirklich, das reicht jetzt wirklich.
Ja, das ist ein guter Abschluss für diese Folge. Also bleibt stabil und wir hören uns nächste Woche.
Kuss. Tschüss.